Dann herzlich willkommen zur Darstellungstheorie. Wir machen weiter in Kapitel 3 mit einer weiteren Definition. Warum piepst du? Okay, hat nur gepiepst, aber alles okay. Letztes Mal haben wir angefangen mit Kapitel 3 und haben Darstellungen kennengelernt, äquivalente Darstellungen, haben uns überlegt, wie man erkennt, dass Darstellungen äquivalent sind und haben gesehen, dass das in Wirklichkeit wieder eine lineare Algebra ist. Und jetzt kommt die Definition einer Klassenfunktion. Das ist nichts anderes als eine Abbildung einer Gruppe in die komplexen Zahlen, die auf konjugierten Klassen konstant ist. Hallo, eine Abbildung von G. Achso, es wäre die Voraussetzung G. Ich brauche eine Gruppe. Eine Abbildung von G nach C. Das heißt also, dass eine Abbildung von einer Gruppe G in den Graphen C der komplexen Zahlen eine Klassenfunktion ist, genau dann, wenn gilt, immer dann, wenn zwei Gruppenelemente in der Gruppe konjugiert sind, dann haben sie unter der Abbildung den gleichen Wert. So, jetzt checke ich noch kurz jemanden ein, ganz kleinen Moment. Jetzt, bitte noch um einen Augenblick Geduld. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 30 Sekunden. Okay, Sie sind registriert. Gut, Klassenfunktionen. Wir kürzen die Menge aller Klassenfunktionen immer dann, wenn wir halt eine feste Gruppe G haben, von der wir ausgehen, ab mit AL, die Klassenfunktion von G. Und wir machen uns gleich klar, dass das eine schöne Struktur trägt, das ist ein C-Vektorraum, bla bla bla. Machen gleich KL von G bezeichnet die Menge aller Klassenfunktionen von G. Und ein winziges Beispiel, das wir schon kennen. Wir können mal symmetrische Gruppen betrachten und dann die Siedlungsabbildung. Das heißt, N ist M und E symmetrische Gruppen zum N. Dann erinnern wir uns mal, was die Siedlungsabbildung überhaupt macht. Gruppen? Das wissen bestimmt mehrere Leute. Eine kleine Wiederholung. Ja?
Ja, die bildet quasi die Rangpermutation auf 1 ab und die Umfahrung auf minus 1. Also
genau. Ja. Genau. Wir unterteilen die Elemente der symmetrischen Gruppe in gerade und ungerade Permutationen und dann weisen wir den jeweils den Wert 1 bzw. minus 1 zu. Und das wohldefiniert ist, liegt daran, dass jede Permutation entweder gerade oder ungerade ist. Das wiederum liegt daran, dass man zeigen kann, dass jede Permutation sich als Produkt von Transformationen schreiben lässt. Und die Anzahl ist zwar nicht festgelegt, aber ob man dafür gerade oder ungerade viele braucht, das ist festgelegt. Zum Beispiel braucht man, um einen Dreizyklus zu schreiben, immer eine gerade Anzahl an Transpositionen. Deswegen ist das eine gerade Permutation. Man braucht bei 4 Zyklen immer eine ungerade Anzahl, zum Beispiel 3. So, auf die Art und Weise kann man sich alle Typen von Permutationen angucken und kann die unterscheiden in ungerade und gerade. Die ungeraden bekommen das Signum minus 1 zugewiesen, die geraden bekommen das Signum 1 zugewiesen. dann kann man sich klar machen, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist von der symmetrischen Gruppe in die Gruppe, die besteht aus den Zahlen 1 und minus 1 mit der Multiplikation. Und der Kern ist die alternierende Gruppe. So, das sind alles Dinge, die man hoffentlich noch weiß, zum Beispiel aus der linearen Algebra. Ich mache diese Sachen. Oder aus einer anderen Vorlesung, wo das vielleicht nochmal wiederholt wurde. Jedenfalls sind das die Dinge, bei denen ich jetzt davon ausgehe, dass man die weiß oder dass man sich wieder daran erinnern kann. Und dann schreibe ich jetzt einfach nur kurz Sigma für die Signungsabbildung, für den Moment. Und jetzt ist die Frage, was passiert auf konjugierten Klassen? Achso, erstmal ist das eine Abbildung von G in die Menge, die nur aus den Zahlen 1 und minus 1 besteht. Und das ist eine Teilmenge von C. Das ist also schon mal gut. Die Bilder 1 und minus 1 liegen in C. Und jetzt ist die Frage, was auf konjugierten Klassen passiert. Naja, wenn ich zwei Elemente der symmetrischen Gruppe habe, die konjugiert sind, dann haben sie den gleichen Zyklentyp. Das heißt, wenn die eine gerade ist, dann ist die andere auch gerade. Und wenn die eine ungerade ist, ist die andere auch ungerade. Dementsprechend hat dann die Signungsabbildung da den gleichen Wert. Wir brauchen also, dass Konjugation den Zyklentyp erhält. Und damit dann auch, ob es eine gerade oder eine ungerade Permutation ist. Gesagt, ohne vorher zu fragen, ob es Leute gibt, die nicht wissen, was das ist. Wer weiß nicht, was der Zyklentyp ist, und ich sollte es nochmal wiederholen. Ah, okay, danke.
Zyklentyp.
Jede Permutation kann ich schreiben als Produkt bzw. Hintereinanderausführung paarweise Elemente von der Zyklen. Zum Beispiel sieht das dann so aus: 1, 3, 2, 4, 6. Es kommen immer nur paarweise unterschiedliche Zahlen vor und dann kann ich das irgendwie sortieren, dann wird das so halbwegs eindeutig. Man kann zum Beispiel sagen, naja, man sortiert die Zyklen nach Länge und dann kann sich nur noch innerhalb der Zyklen, die die gleiche Länge haben, da irgendwas ändern, denn paarweise elementfremde Permutationen sind ja vertauschbar. Das heißt, es ist überhaupt nicht eindeutig, wie so eine Darstellung aussieht, aber man kriegt fast, also man kriegt eine Eindeutigkeit bis auf Permutationen innerhalb innerhalb des Stückchen, wo die Zyklenlänge gleich ist. Und dann kann man einen Typ hinschreiben. Hier zum Beispiel könnte man als Typ sagen 2, 3. Eine Transposition, also ein 2-Zyklus, ein 3-Zyklus. So, und wenn ich jetzt das Ganze noch ein bisschen ausschmücke und zum Beispiel noch sowas dranhänge wie 5, 7, 9, dann wäre der Typ 2, 3, 3. Oder wenn ich möchte, 2, 3, hoch 2 im Sinne von, das sind 2, 3 Zyklen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das schreiben kann. Aber der Witz ist, dass man so einen Typ hinschreiben kann, also so ein Tupel, das mir einfach nur sagt, wie viele Zyklen von welcher Länge kommen davor. Und wenn ich 2, und innerhalb der großen Gruppe Sym n gelten jetzt auch immer so tolle Sachen, und darüber haben Sie bestimmt schon sich Gedanken gemacht im Zusammenhang mit konjugierten Klassen. Vorsicht, das gilt in der großen symmetrischen Gruppe, in Untergruppen wird das falsch. Elemente sind konjugiert genau dann, wenn sie den gleichen Zyklentyp haben. So, das ist das, was irgendwie rauskommt, was wir uns am Beispiel klar machen, aber was nicht komplett offensichtlich ist. Man muss kurz in sich gehen. Und deswegen kann man eben mit dem Zyklentyp schon so viel sehen. Man kann mit dem Zyklentyp auch die Ordnung ablesen, das Zeug. Das ist ganz praktisch. Und gerade oder ungerade zu sein, lässt sich eben auch sofort ablesen. Da guckt man eben auf den Typ und wie viele von welchem Typ es gibt, und dann sieht man, ob es gerade noch. Der Zyklentyp. Sehr praktisch, kurz und knackig. Noch andere Wörter, die ich benutzt habe und die nicht klar sind, bitte immer mich direkt darauf hinweisen, immer beschimpfen, wenn ich nicht nachfrage. Denn manchmal vergesse ich, dass es Wörter gibt, die nicht alle kennen oder zumindest gerade nicht parat haben, vielleicht. Manchmal ist es ja nur eine Erinnerung ich da machen muss. Ja. Das war sonst mein kleines Beispiel. Weitere werden folgen. Klassenfunktionen sind der Oberbegriff, unter dem jetzt ganz viel passiert, was wir uns später im Zusammenhang mit Darstellungen von Gruppen noch angucken. Jetzt möchte ich erstmal zeigen, dass die Klassenfunktionen einer Gruppe G einen Vektorraum bilden über C und wir können sogar die Dimension ausrechnen. Das ist Lemma 3,7. Es gelte aus G. KFG ist ein C-Vektorraum. So kürze ich Vektorraum ja meistens ab. Und die Dimension ist genau die Anzahl der konjugierten Klassen von G. Hinweise, insbesondere gebe ich an, was für eine Addition und was für eine Skalarmultiplikation man da benutzen könnte und dann werde ich den Beweis dafür, dass es wirklich ein Vektorraum ist, als Übungsaufgabe lassen, aber ich zeige, dass etwas, was die richtige Größe hat, eine Basis ist. Wir teilen uns also hier den Aufwand so ein bisschen. Zunächst mal ist G eine Gruppe, ist also nicht leer und man kann dann ja zum Beispiel eine konstante Funktion nehmen. Es gibt also auf jeden Fall Klassenfunktionen. Dieses K von G ist auf keinen Fall eine leere Menge. Es ist also sinnvoll, jetzt irgendwie mit Elementen da drin zu arbeiten und ich möchte jetzt eine Addition in der Skalarmultiplikation definieren. Sein G1, G2, Klassenfunktion, Lambda, ein Skalar, dann setze ich. Ich bin auch so ein bisschen im linearen Algebra-Modus. Da haben wir heute übrigens Dimensionen definiert. Ich nehme jetzt mal einfach nur Verknüpfungszeichen Plus und Mal für die Addition von Klassenfunktionen und für die Skalarmultiplikation, die ich jetzt definieren möchte. Und wenn das irgendjemand irritiert und irgendjemand möchte, dass ich da andere Verknüpfungssymbole benutze, mache ich das. Wir definieren I1 plus I2. Ich definiere die Abbildung, indem ich erkläre, was sie macht. Für alle G aus G sei A, Klassenfunktion, die kommen von links. Das ist für mich sehr ungewohnt. Oh. I1 plus I2 angewandt auf G soll sein die Summe, also das, was wir schon kennen von Vektorraumhomomorphismen oder so. I1 von G plus I2 von G. Und Lambda mal Phi 1 für alle G aus G sei, naja, das ist jetzt das, was man denkt. Lambda mal Phi 1 angewandt auf G sei Lambda mal das Bild von G unter Phi 1. Und wir gucken kurz da drauf und sehen, naja, Phi 1 und Phi 2 sind Klassenfunktionen, bilden also nach C ab. Ich addiere also hier zwei komplexe Zahlen und deswegen bildet auch Phi 1 plus Phi 2 nach C ab. Und genauso hier. Da muss man sich also nur noch überlegen, warum landet man wieder im Raum in der Menge der Klassenfunktionen. Das muss man sich einmal klar machen und dann eben das Vektorraumzeug nachrechnen. Vektorraumeigenschaften sind eine Übung. Ich glaube sogar, das ist schon Serie 3. Momentan muss ich mich mal konzentrieren, was in Serie 3 ist und was in Serie 4 ist. Nachher kommt was in Serie 4 ist auf jeden Fall. Das heißt, jetzt nehme ich mir
eine Menge her und zeige, dass das eine C-Basis ist. Das heißt, wir glauben jetzt, dass das ein Vektorraum ist. Sie zeigen das in Ihrer Übungsaufgabe. Für den Moment glauben wir das, sodass es sinnvoll ist, nach einer Basis zu suchen. Und dafür nehme ich mir so Ampelfunktionen sozusagen. Für jede Konjugatenklasse von G nehme ich mir eine Klassenfunktion her, die einfach auf dieser Konjugatenklasse den Wert 1 annimmt und auf allen anderen 0. Also wie so eine Ampel, die, wenn ich durch die Gruppe laufe, bei den Gruppenelementen aus der richtigen Konjugatenklasse auf Grün springt und dann auf Grün. Für alle, ach, vielleicht gebe ich erstmal den Konjugatenklassenbezeichnung. Sein N vielleicht? Ja, sein N aus N. Und X1 ist N aus G. Vertreter für die paarweise verschiedenen Konjugatenklassen von G. Und jetzt definiere ich halt so eine Klassenfunktion. So wie ich die definiere, ist auch klar, dass es eine Klassenfunktion ist. Das werde ich ja nicht nochmal extra begründen. Für alle i aus 1 bis n sei, wie nenne ich die, phi i, phi i von g nach c definiert und folgt phi i von g ist 1, also die komplexe Zahl 1, genau dann, wenn g in der Klasse von C liegt und 0 sonst. Ergibt es Sinn, so wie ich das denn geschrieben habe? Also ich gehe halt durch die Gruppe und gucke, und wenn mein Gruppenelement in der Klasse von X liegt, dann ist der Wert 1, ansonsten ist er 0. Insbesondere bin ich natürlich jetzt auch von konjugierten Klassen konstant. Deswegen ist es wirklich eine Klassenfunktion. Dann ist phi i eine Klassenfunktion. Und wir sehen jetzt auch, dass man aus denen alle basteln kann. Denn wenn ich auf konjugierten Klassen konstant bin, ist ja klar, dass ich dann einfach nur so eine nehmen muss und den richtigen Skalar vorsetzen muss. Also die richtige komplexe Zahl, um drauf zu kommen. Aber wir schreiben es trotzdem nochmal kurz hin, um sicher zu sein, dass wir nichts übersehen. Ich behaupte, dass diese Phi's eine Basis bilden. Und ich nenne die mal jetzt. Nenne ich die B, ja. Mach ich da nicht drauf. Das machen können. Ich habe gerade schon in viele Gesichter geguckt, die so gesagt haben, so ja, ja, klar, ja, das glaube ich jetzt auch. Da wir die Dimension nicht kennen, sondern jetzt gerade bestimmen, können wir uns auch keine Arbeit sparen. Wir müssen wirklich beide Basiseigenschaften nachweisen. Und ich möchte vielleicht noch einführen als Notation, das braucht man sowieso, wenn man sich mit dem Vektorraum beschäftigt, deswegen schreibe ich das mal hier oben hin, wenn ich darf. Ich möchte gerne der Klassenfunktion, die konstant den Wert 0 annimmt, den Namen phi 0 geben. So, denn das ist ja die, von der man dann sehen wird, dass sie der Nullvektor ist in diesem Vektorraum, und die will ich jetzt also als Linearkombination darstellen mit phi 1 bis phi n. Sein Lambda 1 ist n aus c, so dass die Nullabbildung phi 0 dasselbe ist. Naja, und jetzt kann ich einfach nacheinander Vertreter aus den konjugierten Klassen einsetzen, um zu sehen, dass die Lambdas 0 sein müssen. Also wenn ich zum Beispiel x1 einsetze, dann kommt auf der linken Seite 0 raus und auf der rechten Seite kommt bei diesen Bestandteilen hinten auch immer 0 raus, weil die Ampelfunktion ja auf 0 schaltet, wenn ich aus der falschen konjugierten Klasse komme. Das heißt, das Einzige, was noch überlebt, ist hier vorne Lambda 1 mal phi 1 von x1. Und da kommt dann, weil phi 1 den Wert 1 annimmt auf dieser konjugierten Klasse von x1, kommt dann genau Lambda 1 raus und dann hat man da sofort stehen Lambda 1. Also wirklich ganz einfach, immer nur eine Person, würde ich gerade sagen, ein Gruppenelement aus der jeweiligen konjugierten Klasse einsetzen, hingucken, fertig. Welchen Wert hat meine Klassenfunktion auf x1, oder auf der konjugierten Klasse von x1? Und dann wird das halt mein Vorfaktor vor der dazu passenden Ampelfunktion. Und dann passt das schon. So mache ich das mit allen. So kriege ich die Koeffizienten, mit denen ich dann meine Klassenfunktion darstellen kann. Sein meinetwegen Delta 1 plus Delta n aus c. Achso, erstmal brauche ich eine beliebige Klassenfunktion, Entschuldigung. Sei Pi aus K, D, beliebig. So, und jetzt seien Delta 1 bis Delta n aus C so, dass Pi von x1 gleich Delta 1 ist und so weiter. Pi von xn gleich Delta n. Dann ist es genug Information, denn alle G aus E wegen der Konstanz auf der konjugierten Klasse jeweils. Du musst für alle G aus E Phi von E gleich Delta 1 mal Phi 1 von E und so weiter bis hin zu Delta N mal N von G. Also ist dann Phi das gleiche wie diese Linearkombination, der Phi I, der Delta I mal Phi I. Denn ich muss einfach nur gucken, für dieses G, in welcher konjugierten Klasse es liegt. Und dann steht es da.
Vektorraumeigenschaften sind auch nicht schwierig. Da haben wir uns dann ganz fair hier die Arbeit geteilt. Und ich guck mal eben, ob es noch Fragen gibt dazu. Jetzt gerade. Dann wische ich erstmal und gucken, ob es da noch Fragen gibt.
Denn Kapitel 3 heißt ja Darstellung und Charaktere, also wird es Zeit, dass wir auch Charaktere kennenlernen.
Oder? Bereit? Noch Fragen? Jetzt gerade keine. Dann kommt die nächste Definition.
Voraussetzung B.
Okay, wir nehmen uns einen K-Vektorraum V her, einen Endomorphismus, eine Darstellung. Erstmal nehmen wir eine Darstellung von W über den Körper K. Das wären mehrere Teile, also mache ich einen Puller. Sei ein K im Körper. Delta. Was machen wie Vermöge V, das heißt V soll jetzt der Vektorraum sein, durch den es sozusagen realisiert wird, sodass wir also so einen Homomorphismus haben von G in V. Und, ich mache das mal über, eigentlich kann ich es auch direkt über C machen, oder? Ich mache das mal direkt über C. Sei Delta eine Darstellung. Sei Delta, man kann das alles ein bisschen allgemeiner anfangen, aber das braucht man nicht. Sei Delta eine Darstellung von G über C. Dann nur V. Und dann definiere ich jetzt eine Abbildung. Chi von G nach C. Wie gesagt, es geht allgemeiner, aber brauchen wir, glaube ich, später nie. Sei Chi von G nach C eine Abbildung. Und zwar machen wir da Folgendes. Wir nehmen jeweils die Bilder der Gruppenelemente unter der Darstellung. Das sind dann ja Endomorphismen von V, sogar Automorphismen. Und für diesen Spur definiert. Darüber haben wir geredet. Das ist unabhängig davon, was für Basen man wählt, bla bla bla. Und was wir jetzt also nehmen wollen, ist für dieses Chi, wir wollen jedes Gruppenelement abbilden auf die Spur des Wertes unter der Darstellung.
Abbildung für alle G C sei Chi von G definiert als Spur von Delta von G. Ich denke tatsächlich dann immer schon in Matrizen, aber wir haben ja extra mal festgehalten, dass wir auch die Spur eines Automorphismus einfach hinschreiben können. Und damit ist dann gemeint die Spur einer Abbildungsmatrix, egal was für eine Basis man nimmt. Hauptsache, es ist zweimal die gleiche. So, das ist also alles wohl definiert und wunderbar. Wenn man so anfängt, wenn man also zuerst eine Darstellung hat für die Gruppe und dann eine solche Abbildung definiert, dann nennt man diese Abbildung den Charakter, der zu der Darstellung Delta von G gehört. Das ist also so, man fängt mit der Darstellung an und dann definiert man den Charakter dazu. Das heißt, Chi, Charakter von Delta oder Charakter von G bezüglich Delta oder so. Ich schreibe einfach mal Charakter von Delta oder zu Delta. Verschiedene Möglichkeiten. Auf Englisch klingt es dann auch wieder anders, aber damit fangen wir jetzt nicht an. Delta. Aber man kann es auch so machen, dass man direkt mit Charakteren anfängt. Man könnte also einfach sagen, man hat eine Abbildung von G in die komplexen Zahlen und man will irgendwie sagen, wann die das Label Charakter verdient hat. Und dann guckt man eben aus der anderen Richtung drauf und sagt, dass so eine Abbildung Charakter heißt, genau dann, wenn es eine Darstellung der Gruppe über den Körper der komplexen Zahlen gibt, derart, dass dann da bei dieser Konstruktion diese Abbildung rauskommt. Dann nennen wir die Charakter. Und dann Charakter zu der Gruppe. Jetzt ist es ein Charakter zu der Darstellung, sonst würde man sagen, es ist ein Charakter von der Gruppe. Eine Abbildung, ich nenne die jetzt auch mal Chi, heißt Charakter von G, genau dann, wenn die G, C gibt. Ja, C gibt so, dass hier der Charakter zu dieser Darstellung ist. Wir sehen auch gleich ein Beispiel, aber vorher möchte ich noch ein paar Wörter drumherum erklären. Jetzt kommen nämlich gerade Darstellungsgrade und Charaktergrade und wir sehen später, dass das zusammenhängt. Also wenn ich eine Darstellung habe für G über irgendeinen Körper, dann heißt die Dimension eines jeden Moduls, der sozusagen diese Darstellung realisiert, der Grad der Darstellung. Das Delta eine Darstellung von G. Wenn wir jetzt wirklich über irgendeinen Körper K, können wir V. Genau, das V brauche ich, jetzt erst, das habe ich vorhin noch gar nicht gebraucht, weil das ist vor eigentlich. Vermögen V, so heißt die Dimension von V über K, der Grad der Darstellung. Wenn ich also zum Beispiel die symmetrische Gruppe, so ein 3, darstelle, mithilfe von R hoch 3, also über R, mithilfe von R hoch 3, indem ich eine Basis hernehme und die Elemente permutiere, dann ist das eine Darstellung vom Grad 3. Einfach weil der Vektorraum, mit dem ich da arbeite, Dimension 3 hat. Und dann für Charaktere kann man jetzt auch einen Grad definieren. Das macht man so, dass man sagt, naja, der Charakter ist eine Abbildung von G in die komplexen Zahlen. Ich kann auf jedes Gruppenelement diese Abbildung loslassen und kriege irgendwas raus. Insbesondere auch das Einzelelement. Und der Grad eines Charakters ist definiert als Wert des Charakters auf dem Einzelelement der Gruppe. Zusammenhängen. Und jetzt möchte ich noch erklären, was es heißt, dass eine Darstellung irreduzibel ist, beziehungsweise ein Charakter irreduzibel ist. Eine Darstellung von G über irgendeinen Körper K, den ich jetzt nicht spezifizieren muss, heißt irreduzibel. Dann, wenn der dazugehörige Modul, der die realisiert, einfach ist. Und ein Charakter heißt irreduzibel, wenn die dazugehörige Darstellung irreduzibel ist. Es gibt ja zu jedem Charakter eine Darstellung von der sozusagen herkommt und dann überträgt sich das Wort. Ein Charakter von G heißt irreduzibel, genau dann, wenn die dazugehörige Darstellung Ausgangsgrundlage, also irreduzible Charaktere von Gruppen. Deswegen kriegt ihr jetzt auch direkt eine Bezeichnung. von G. Mit Ir von G. Und das ist ziemlich standard, so wie ich das gesehen habe in der Literatur. Ir von G bezeichne ich jetzt die Menge aller irreduzierbaren Charaktere von G. Wohlgemerkt aller Charaktere. Und dass das so standard ist, liegt unter anderem daran, dass man dann eben im Englischen irreducible sagt und dass dann dieses Ir auch für irreducible eine gut erkennbare Abkürzung ist. Deswegen sieht man das wirklich oft. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich überhaupt schon eine andere Abkürzung dafür gesehen habe. Und damit ist es aber gemeint über C. Ja, so wie vorher, da habe ich ja auch schon bei Charakteren immer gesagt, da arbeiten wir über C. Deswegen, klar, könnte man theoretisch ja alles auch mal allgemeiner machen. Wir arbeiten über C.
Und dann gucken wir uns mal ein Beispiel an, wo man ein bisschen was sieht. Zu den Wörtern irgendwelche Fragen, zu den Bezeichnungen? Irgendwas unklar oder unleserlich oder sonst irgendwie doof? Dann kommt jetzt Beispiel 3 ab.
Wenn wir ein bisschen gucken, in einem sehr kleinen, sehr übersichtlichen
Beispiel, nämlich genau wie vorhin schon angedeutet, wieder die SYN3
in
der
natürlichen Wirkung, in der Transformationswirkung auf irgendeinen Vektorraum der Dimension 3. Da können wir jetzt zum Beispiel wieder R hoch 3 über R nehmen
oder C hoch 3 über C.
Genau, ich möchte. So, hier ist klar, was da mit drinsteckt, dass man über C arbeitet, aber allgemein würde ich, glaube ich, gerne auch bei anderen Körper, Körpern arbeiten können. Okay, wir gucken uns R und 3 an. Über R. Die Klassenfunktion wird trotzdem eine Abbildung von G. Ja,
also der Charakter, das wir sehen später, dass es eine Klassenfunktion ist, der wird eine Abbildung von G nach C sein. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen die G, also 3, in der Konjugationswirkung.
Und wenn ich da jetzt die dazugehörige Darstellung mir angucke und dann Abbildungsmatrizen mir überlege und die Spur davon berechne, also all das mache, was da oben steht, was wir für einen Charakter machen wollen, dann ist zum Beispiel in der Kommutationswirkung auch nur, weil hat folgenden Charakter. Und den nennt man deswegen dann auch Permutationscharakter. Ja, was ist denn hier?
von 1 in der Gruppe, also Chi von der identischen Abbildung. Dafür müssen wir überlegen, was in der Permutationsdarstellung die identische Abbildung macht. Ja, die macht gar nichts. Die wirkt als identische Abbildung auf dem kompletten Vektorraum. Die Abbildungsmatrix dazu ist dann dementsprechend die Einheitsmatrix. Und wenn ich jetzt die Spur davon ausrechne, kommt einfach die Dimension des Vektorraums raus, also 3. So, was ist mit Transposition? Na, ich behaupte, dass das jetzt für die alle gleich funktioniert, aber noch haben wir das gleich nicht gesehen. Deswegen gucke ich mir mal an, wie von der Transposition 1, 2. Was passiert da? Na, ich habe irgendeine feste Basis, jetzt vertausche ich die ersten beiden Basisvektoren. Und das heißt also, dass die Abbildungsmatrix, die ich dann bekomme, so aussieht, dass der erste Basisvektor auf den zweiten steht, also so, der zweite auf den ersten, der dritte bleibt gleich und die Spur davon ist 1. Und wir hatten ja schon mal in der Übung diskutiert, die Spur der Abbildungsmatrizen, wenn man diese Konstruktion macht, ist die Anzahl der Fixpunkte der entsprechenden Permutation. Dementsprechend können wir dann jetzt schon sehen, dass für die anderen beiden Transpositionen das genauso aussieht. Und dann kommen wir noch bei den 3 Zyklen. Da muss ich jetzt die Matrix vielleicht nicht mehr hinmalen, sondern wir haben uns jetzt wieder erinnert, wie das alles ging. Bei 3 Zyklen habe ich gar keine Fixpunkte, ich habe gar keine 1 auf der Diagonale, die Spur ist 0. Und jetzt vergleichen wir das mit den konjugierten Klassen. Wer sind 3? So ein 3 hat 3 konjugierten Klassen. Die eine besteht nur aus der identischen Abbildung. Da haben wir den Wert 3. Dann haben wir alle Transpositionen. Die bilden zusammen eine konjugierten Klasse. Da ist auch der Wert überall gleich. Und die beiden 3 Zyklen liegen zusammen in der konjugierten Klasse. Da ist auch der Wert gleich. Hier sehen wir also, dass dieser Permutationscharakter eine Klassenfunktion ist. Und zwar sogar eine mit nur sehr wenigen Werten. Das ist sehr klein. Noch nicht so besonders spannend. Aber wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, wie das aussieht in den konjugierten Klassen in symmetrischen Gruppen und einfach mal ein bisschen weiterdenkt, was wissen wir denn schon alles? Ja, konjugierten Klassen werden durch die Zyklentypen bestimmt. Die Zyklentypen bestimmen aber auch, wie viele Fixpunkte ich habe. Das heißt, dass durch die Zyklentypen diese ganze Information mit der Spur schon geregelt ist. Und dann kann man sofort sehen, dass diese Konstruktion so allgemein klappt und dass da immer eine Klassenfunktion rauskommt. Was ist mit dem Grad dieses Charakters? Na, der Grad ist die Dimension des Raums, über den wir da arbeiten, also 3. Hier ist der Grad des, hier steht es auch nochmal nach Definition, der Grad des Charakters ist der Wert auf dem neutralen Element. Aber man sieht jetzt irgendwie schon an diesem Beispiel, dass da die Dimension des Raums rauskommt, über den man arbeitet. Also das gleiche wie beim Grad der Darstellung. Der Grad der Darstellung ist die Dimension des Raums, der Grad des Charakters ist das, das stimmt überein, das ist kein Zufall. Und was noch? Das ist eine treue Darstellung. Das Einzelelement ist das Einzige, was alles fixiert. Aber die Darstellung ist nicht irreduzibel. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Zum Beispiel kann ich ja die Summe der 3 Basisvektoren in der Basis, für die ich mich entschieden habe, hernehmen. Und dann wird der davon erzeugte eindimensionale Teilraum festgelassen. Das ist dann ein invarianter Teilraum, der nicht der ganze Raum ist und auch nicht nur der Nullraum. Das heißt, dass der Modul nicht einfach ist für die Gruppe mit dieser Wirkung. Und was noch? Naja, das heißt dann also, dass die Darstellung nicht irreduzibel ist, der Charakter dementsprechend auch nicht. Ja, viel mehr möchte ich da auch jetzt gar nicht. Dann hilft es so ein bisschen, um sich vorzustellen, was da passiert? Erstmal. Delta habe ich gar nicht hingeschrieben. Das macht ja gerade Chi gleich 2. Später auf jeden Fall in Übungsaufgaben vorkommen, dass man für solche Beispiele sich überlegt, wie man bestimmte Charaktere, die man kennt, also zum Beispiel den Permutationscharakter, als Summe oder als Linearkombination von irreduziblen Charakteren schreiben kann. Denn darauf wollen wir dann später auch noch hinaus, dass die Irreduziblen wirklich so eine Grundlage bilden, dass man alle daraus basteln kann. Blablabla, ich greife vor. Jetzt möchte ich Lemma 3.9 beweisen. Worum geht es in dem Lemma? Ich glaube, das passt da auch noch hin. In dem Lemma zeigen wir Zusammenhänge, die sich jetzt teilweise schon angedeutet haben, durch das Beispiel, dadurch, dass ich mich ein bisschen verklappert habe zwischendurch. Also, was zeigen wir jetzt? Wir werden zeigen, dass Charaktere Klassenfunktionen sind, ganz allgemein. Wir werden zeigen, dass die Grade von Charakteren mit den dazugehörigen Darstellungen immer übereinstimmen. Wir werden zeigen, dass äquivalente Darstellungen den gleichen Charakter hervorbringen. Und dann überlegen wir uns noch, dass alle Elemente, die im Kern der Darstellung liegen, den gleichen Charakterwert haben wie das Einzelne. Vielleicht auch nicht so überraschend. Das alles werden wir uns jetzt überlegen. Lemma 3.9. Da gelte unsere Voraussetzung G und dann wollen wir irgendeinen Charakter von G hernehmen und die dazugehörige Darstellung Delta. C, deswegen schreibe ich nie Körper mit dazu. Dann ist hier auch ein Charakter zu Delta Strich. Das könnte man auch anders formulieren. Man könnte auch sagen, wenn ich mit einer Darstellung Delta Strich anfange, die zu Delta äquivalent ist, und wenn ich dann zu Delta Strich den Charakter Chi Strich bilde, dann ist das die gleiche Funktion wie Chi. So könnte man es auch sagen. So, und dann noch für alle G aus dem Kern von Delta ist der Charakterwert das gleiche wie der Grad. Wunderbar. Inzwischen können alle einen durchatmen und dann beweisen wir es.
Ich glaube, das ist alles nur so hinschreiben oder sowas wie, ja, in der Spur darf man nach so viel vertauschen. Spannender wird es nicht. Okay, ich warte ein bisschen auf die Zeit.
Okay, Teil A. Was müssen wir machen? Wir müssen uns überlegen, was mit Elementen passiert in der Gruppe, die in der gleichen konjugierten Klasse liegen. Mehr ist es nicht, ne? Das ist eine Abbildung von der Gruppe in die komplexen Zahlen. Einfach nach Definition. Also brauchen wir nur diese Eigenschaft für den konjugierten Klassen. Sein, meinetwegen, G und H, konjugiert. Ja, ich schreibe das mal so hin. Ich habe G und H und X aus G. Und ich mache das ganz explizit. Ich möchte gerne, dass G hoch X gleich H ist. Die liegen also in der gleichen konjugierten Klasse und man sieht es auch. So, und dann möchte ich jetzt den Charakterwert von H ausrechnen und dabei diese Darstellung benutzen. Darstellung ist jetzt kein gutes Wort. Diese Schreibweise von H benutzen als G hoch X. So, was ist Chi von H? Na, Chi von H ist Chi von dem, das schreibe ich einmal aus. X hoch minus 1 mal G mal X. Und nach Definition ist es jetzt die Spur der Automorphismen irgendeines Vektorraums, der uns ja gerade nicht interessiert, die von diesen Gruppenelementen bewirkt werden, vermöge der Abbildung Delta, die da irgendwo steht, genau. Und da das ein Homomorphismus ist, darf ich das auseinanderziehen. Das heißt, anstatt zu schreiben Spur von Delta von diesem Ganzen hier, darf ich direkt Delta von x hoch minus 1 Stern, Delta von g und so weiter schreiben. Also die Spur von Delta x hoch minus 1 Stern Delta g Stern Delta x. Und ich habe es deshalb jetzt so hingeschrieben, weil man jetzt sieht, dass das die Spur ist von Endomorphismen, die man so nacheinander anwendet. Und innerhalb der Spur darf ich Abbildungsmatrizen vertauschen, Matrizen, beziehungsweise darf ich Endomorphismen vertauschen, wenn das sinnvoll ist. Hier sind das alles Automorphismen von V, da ist es sinnvoll. Also da ist beides definiert. Beide Hintereinanderausführungen in beide Richtungen. Das ist ja sonst eine Frage, die man sich manchmal stellen muss. Aber hier in diesem Fall ist es egal, wir bilden immer von einem Vektorraum in sich selbst ab. Da ist die Hintereinanderausführung in aller Richtungen definiert. Und jetzt tausche ich innerhalb der Spur, sehe, dass ich dann hier was wegkürze und bekomme einfach die Spur von Delta von G und das ist Chi von G. Also wieder lineare Algebra, tauschen in der Spur. Tauschen in der Spur klingt irgendwie nach Fahrschule, aber nein, das ist lineare Algebra. Jetzt kommt B. Was war da nochmal los? Okay, wir fangen mal an mit dem Grad von Chi. Definition ist das Chi vom Einzelelement der Gruppe. Chi vom Einzelelement der Gruppe ist nach Definition die Spur des Automorphismus, der vom Einzelelement bewirkt wird. Der vom Einzelelement bewirkte Automorphismus ist die identische Abbildung auf dem Vektorraum. Da bräuchte ich hier mal so Vektorraum. Also sage ich mal, sei V ein G-Modul zu Delta. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Das sollten wir vielleicht einführen, dass ich das immer so sagen darf. Denn ich kann ja sagen, ich habe eine Darstellung von G über ein Körpervermöge V und dieses V ist dann ein G-Modul für die Gruppe G. Aber ich kann ja, wenn ich eine Darstellung habe und vergessen habe, den Vektorraum dazu zu sagen, dann später sagen, sei V ein G-Modul oder der G-Modul zu der Darstellung Delta. Sodass ich also jetzt, sodass Delta also von G nach GLV abbildet. Und ich habe jetzt das V einfach als Buchstaben. So, wenn ich das mache, kann ich nämlich hier sinnvollerweise hinschreiben, dass das die Spur ist von Delta von. Okay, jetzt brauche ich es noch nicht. Ich brauche es erst beim nächsten Mal besser. Spur von Delta von 1G. Und jetzt wollte ich halt sagen, Spur von der identischen Abbildung auf V. Eigentlich brauchen wir das V jetzt erst. Mann. Und das so schön überlegt. So. Okay. Ja, was ist die Spur von der identischen Abbildung? Dann nehme ich mir irgendeine Abbildungsmatrix, egal welche Basis ich nehme, aber wichtig ist halt zweimal die gleiche. Da kommt die Einheitsmatrix raus. Und dann summiere ich so viele Einsen auf, wie mir die Dimension des Vektorraums vorgibt, denn die Dimension des Vektorraums gibt mir eine Matrixgröße. Also bekomme ich jetzt hier die Dimension von V über C. Ach so, und das, Entschuldigung, das ist der Grad der Darstellung. Ich war noch nicht ganz fertig. So, jetzt kommt Teil C.
Ah ja, das ist auch wieder nur irgendwelche Dinge in der Spur vertauschen. Aber ich schreibe mal auf jeden Fall was hin. Also wenn Delta Strich zu Delta äquivalent ist, dann haben wir doch diese, also das könnten wir jetzt sehr explizit machen, dann könnten wir sagen, okay, wir haben jetzt da zwei entsprechende Modulen, V1 und V2, und dann gibt es da so einen Isomorphismus, der sich irgendwie mit dann verträgt, bla bla bla, das ist die Definition von Äquivalenz. Aber wir können auch einfach nochmal überlegen, dass wir das Ganze mit Basiswechselmatrizen hinkriegen und in der Spur dadurch Matrizen vertauschen, sodass die beiden Basiswechselmatrizen sich dann genau auslöschen, und deswegen passt das. Das schreibe ich also jetzt kurz hin. Ich überlege noch wie kurz. Okay. Gleich Spur von Delta von G. Gleich, und jetzt mache ich da so einen Pfeil dran, und da steht dann sowas wie Basiswechsel und Lemma, was war's? 3,5, Lemma 3,5 und tauschen in der Spur. Das finde ich gut. Lemma 3,5 und tauschen in der Spur. Diese ganze Mutation einführen. Ich mache das natürlich, wenn ich das soll. Aber haha, das ist jetzt der Trick. Jetzt muss ich nämlich nicht mehr die Modulen hernehmen und Basen dafür und diese Basiswechselmatrizen und das alles hinschreiben, sondern vor unserem geistigen Auge passiert das jetzt einfach. Damit ich sehen kann, dass bei äquivalenten Darstellungen diese Spuren gleich sind. Ja, aber das heißt, dass Chi auch ein Charakter zu Delta Strich ist. Fertig. Dann haben wir doch noch Teil D. Was war Teil D nochmal? Ach ja, was mit dem Kern? Ja, was heißt es, im Kern von Delta zu liegen? In uns gehen, was das eigentlich heißt. Delta ist doch unsere Darstellung. Die geht jetzt von G in GLV für irgendeinen V, der dazu passt, und ist ein Gruppenhomomorphismus. Und im Kern eines Gruppenhomomorphismus liegen genau die Elemente, die auf das 1-Element im Ziel geworfen werden. Es sind also hier alle Gruppenelemente, die genauso wirken wie das 1-Element auf dem Vektorraum V. Oder noch anders ausgedrückt, es sind alle Gruppenelemente, die auf dem Vektorraum V, auf diesem G-Modul V, die identische Abbildung bewirken. Das schreiben wir erstmal hin. Das ist hier mit passendem G-Modul V für Delta schon Delta auf V. Und das heißt, dass wenn jetzt die Spur kommt, dass dann das passiert, was wir schon gesehen haben. Die Spur der identischen Abbildung ist einfach die Dimension des Vektors. Somit ist Chi von G das gleiche wie die Spur von Delta. Achso, ja, ich hätte auch einfach hinschreiben können, dass das die Spur von Delta vom 1-Element ist, und das ist nach Definition Chi vom 1-Element. Aber ich, ja, das ist vielleicht einfacher.
musst gar nicht noch irgendwie einen Umweg gehen, sondern da steht es direkt da. Anders gesagt, Gruppenelemente, die im Kern der Darstellung liegen, haben als Charakterwert den Grad des Charakters.
Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wie man solche Charakterwerte übersichtlich darstellen kann.
Man nimmt die Gruppe, sucht die konjugierten Klassen, für jede konjugierte Klasse schreibt man einen Begriff an Hand hin, dann schreibt man dazu, was der Charakter da für einen Wert annimmt. Fertig. Schön übersichtlich. Es ist nur noch die Frage, wie man seine Hände an die Charaktere bekommt, wie die aussehen, was die machen, wie viele verschiedene es überhaupt gibt. Kann man gucken, vielleicht zu jedem möglichen Grad. Gibt es da vielleicht nur eine begrenzte Anzahl oder so? Wir haben ja noch gar keine Ahnung.
Diesem Problem nähern wir uns jetzt. Wir fangen an mit dem Hauptcharakter. Der klärt die Lage für Dimension 1.
Der Hauptcharakter ist der, der einfach alles auf 1 wirkt. Der gehört zur langweiligen, eindimensionalen Darstellung.
Das schreibe ich mal noch mit dazu.
Und dann geht es nämlich ganz einfach.
Dann fangen wir an, irreduzible Charaktere zu verstehen, denn wie wir sehen werden, sind die Grundlage dafür, Charaktere insgesamt zu verstehen.
Gut, Vorsicht G, wir haben also eine Gruppe und jetzt haben wir den Charakter G, Chi von G nach C, der jedes Gruppenelement einfach auf die 1 abbildet. Den nennen wir Hauptcharakter. Und der wird auch häufig mit so einer komischen großen 1 bezeichnet. So habe ich schon oft gesehen, werde ich wahrscheinlich nicht flächendeckend so machen, aber gut zur Orientierung, falls wir es irgendwo sehen. Häufig nennt man den so. Und der Hauptcharakter gehört quasi zur zu der Darstellung, wo man einen eindimensionalen Vektorraum nimmt und wo jedes Gruppenelement einfach wie die identische Abbildung wirkt. Der Hauptcharakter von G ist gegeben als dass wenn ich mir mehrere Charaktere hernehme und möchte, dass einer davon der Hauptcharakter ist, dass ich das dann halt bei den Bezeichnungen kläre. Also zum Beispiel seien Chi 1, Chi 2, Chi 3 Charaktere von G, dabei sei Chi 1 der Hauptcharakter oder so. So dass man also immer irgendwie das Wort Hauptcharakter dann auch mit dabei hat, sich dann erinnern kann, worum es da geht. Und der ist irreduzibel, weil der dazugehörige Modul Dimension 1 hat und deswegen automatisch einfach ist. Das ist einfach noch wichtig, sich dazu zu merken. Das heißt, wenn wir nach irreduziblen Charakteren fragen, dann muss der immer irgendwo da rumlaufen.
Ja, wir haben noch Zeit. Der nächste Satz hat es ganz schön in sich, aber ich gucke mal, ob wir vielleicht die Vorüberlegung hinkriegen und einen der beiden Teile. Und dann müssen wir uns nächste Woche einfach nur ein bisschen daran erinnern, worum es ging.
Jetzt wird es technisch. Jetzt rechnen wir um. Mit Darstellung und mit Tritzen. Ich glaube, es geht auch wieder auf Schuhe zurück, was wir jetzt machen. Da kommt auch ein Trick, den wir so ähnlich schon gesehen haben. Und das ist alles ziemlich allgemein formuliert.
Aber später werden wir sehen, dass man dann ganz oft ganz toll Sachen einsetzen kann und dann flupp, 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 kommen schöne Sachen raus. So, erstmal brauche ich jetzt eine halbe Stunde, um das anzuschreiben wahrscheinlich.
Satz 13 von Schuhe. die haben wir die ganze Zeit. Und jetzt kommt ganz viel Zeug. Wir nehmen zwei irreduzible Darstellungen von G her über C und die dazugehörigen einfachen Modulen sollen V1 und V2 heißen. Geordnete Basen her, jeweils, auf die wir uns dann gleich beziehen bei irgendwelchen Abbildungsmatrizen. Seien also B1 gut, beziehungsweise B2 gut, geordnete C-Basen von V1 beziehungsweise V2. Und jetzt möchte ich bestimmt gleich weiterschreiben. Ja, jetzt geht's los. Delta, groß Delta 1 von G und Delta 2 von G für die Gruppenelemente. Das wird jetzt witzig. Okay. Delta 2. Und wir alle G und C. 2. Groß Delta 1 von G. Ist die Matrix für die durch G unter der Darstellung Delta 1 bewirkte Abbildung. Da bin ich also jetzt im Vektorraum V1 unterwegs und dementsprechend beziehe ich mich auf die geordnete Basis B1 Hut. Das gleiche kann ich jetzt nochmal machen für den anderen Vektorraum. Dann habe ich also groß Delta 2 von G. Das ist die Matrix für Delta 2 von G, klein Delta 2 von G, bezüglich der Basis B2. So, das war noch nicht alles. Das sind irgendwelche Matrizen, möglicherweise groß. Die haben irgendwelche Einträge. Und diese Einträge möchte ich jetzt so bezeichnen, dass ich hier diese Matrixabkürzung nehme und dann eben so ein IJ dran schreibe. Und I und J laufen dann von 1 bis zur Dimension des dazugehörigen Vektorraums, aber die brauche ich jetzt noch nicht, will ich noch nicht einführen, ich will einfach nur eine Bezeichnung haben. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen informell. Matrix-Einträge Delta 1 G, große Klammer drum und dann IJ. So will ich die Matrix-Einträge bezeichnen. Und genauso Delta 2. Und ich schreibe nicht dran, von wo nach wo I und J laufen, weil es kein Mensch mehr lesen kann später. Stattdessen denken wir uns mit, naja, das sind quadratische Matrizen, die Größe kommt von der Dimension der Vektorräume her, das heißt, das ist der Bereich, in dem I und J laufen. Und das wissen wir dann einfach in dem Moment, wo es wichtig ist. Und schreiben das dann notfalls auch hin, aber halt nicht jetzt, nicht allgemein. Geschafft, jetzt kommen die beiden Aussagen. Für diese beiden Darstellungen gibt es jetzt ja zwei Möglichkeiten. Sie sind äquivalent oder sie sind nicht äquivalent. Wir beginnen mit dem Fall, wo sie nicht äquivalent sind. Dann kommt gleich in B noch eine allgemeine Aussage. Seien Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent. Wir haben jetzt ein bisschen im Hinterkopf, dass wir bei äquivalenten Darstellungen ja wissen, dass die Charaktere dazu sich nicht unterscheiden. Deswegen ist es für uns nicht interessant. Aber jetzt gucken wir uns den nicht-äquivalenten Fall an. Gilt für alle Indizes I, J, K und L. I, J, K, L in den Bereichen, in denen die jeweils laufen dürfen. Schreibe ich jetzt auch wieder alles nicht hin, sondern wird gleich klar. Für die gilt, wenn ich summiere über alle Gruppenelemente und wenn ich da jetzt das Produkt bilde Matrix-Eintrag bei der Matrix Groß Delta 1 von B an der Stelle IJ, für die I und J wieder stehen. So, das ist ein Matrix-Eintrag. Jetzt multipliziere ich den, das sind ja komplexe Zahlen, jetzt multipliziere ich den mit dem Matrix-Eintrag an der Stelle KL für G hoch minus 1, also Delta 2 von G hoch minus 1 an der Stelle KL. Ja. Wenn ich das mache und dann summiere über alle Gruppenelemente, dann kommt erschreckenderweise 0 raus. Und Teil B, auch wieder für alle IJKL, aber diesmal haben wir keine Voraussetzung an Delta 1 und Delta 2. Für alle IJKL stimmt Folgendes. Tut mir leid, das wird nicht besser. Es kommt jetzt hier diese Summe über alle Gruppenelemente über das gleiche, fast das gleiche Zeug. Diesmal benutze ich zweimal Delta 1. Also Groß Delta 1 von G an der Stelle J mal Groß Delta 1 von G minus 1 an der Stelle KL. Gleiche Darstellung, gleiches Delta. Das kann ich ausrechnen, werden wir sehen. Und zwar kommt daraus. Indikatorfunktion jk, also 1, wenn j gleich k ist, und 1 ist 0. Indikatorfunktion für il. Ist doof, dass die auch Delta heißen, das tut mir sehr leid. Mal 1 durch den Grad der Darstellung Delta 1. Und das Ganze jetzt noch mal in Ordnung. So. Damit haben wir jetzt Spaß.
Ist auch klar, dass wir jetzt nicht mehr alles beweisen können, aber das macht nichts. Denn man lernt schon viel, wenn man sich diese Vorüberlegung anguckt, die das Ganze ein bisschen ordnet und uns so eine Art Rahmen gibt. Also etwas, was wir dann anwenden können, um dieses Zeug in den Griff zu kriegen. Das machen wir. Und wenn wir das dann schaffen, dann beweisen wir schon mal A. Das ist dann sehr befriedigend, wenn plötzlich alles so sich zurechtpuzzelt. Und B machen wir auf jeden Fall nächstes Mal. Das schaffen wir heute nicht mehr. Es ist halt ganz viel schreckliche Notation und ich habe mich bemüht, die so zu machen, dass man sich irgendwie orientieren kann, wo man ist und auf welche Darstellung man sich da bezieht. Eigentlich ist es nicht schlimm. Eigentlich sagt Formel A nur, wenn ich da gewisse Matrix-Einträge passend multipliziere und über die Gruppenelemente summiere, kommt nur noch raus. Mehr steht da ja nicht. Und genauso bei B. Wenn ich mich auf eine Darstellung konzentriere und da gewisse Matrix-Einträge multipliziere und über die ganzen Gruppenelemente laufe, dann bekomme ich eine Formel, in der die Gruppenordnung steckt und der Grad der Darstellung. Das ist eigentlich das, was da steht. Und hier ist jetzt die Vorüberlegung, die das alles so ein bisschen ordnet. Bei der ich überlege, wie ich die später zitiere.
Aber ich möchte später einfach sagen, nach der Vorüberlegung.
So, wir sortieren ein bisschen. Erstmal kriegen die Vektorräume, die wir da haben, Dimensionen mit irgendwelchen Buchstaben. Das sind die Grade der Darstellungen. Seien also jetzt der Grad von Delta 1 N1 und der Grad von Delta 2 N2. Jetzt wissen wir auch, wie groß die Matrizen sind und wo die Indizes laufen, falls wir das mal brauchen.
dann möchte ich jetzt irgendeine Matrix der richtigen Größe hernehmen, also N1 kreuz N2 in diesem Fall, und möchte einen Ausdruck definieren, von dem wir später dann sehen werden, was er mit diesen komischen Summen zu tun hat, in A und B. Das wird also jetzt eine Abbildung. Jeder Matrix der Größe N1 kreuz N2 über C wird ein komischer Ausdruck zugeordnet. Und dann zeigen wir, dass diese Abbildung einen G-Modulhomomorphismus bewirkt. Also ja, das, was rauskommt, wird einen G-Modulhomomorphismus bewirken von V1 nach V2. Das kann man so machen. Erstmal möchte ich eine feste Matrix, oder? Nein, für alle Matrizen der Größe N1 kreuz N2 C sei T davon, T von dieser Matrix, folgender Ausdruck. Ich summiere über alle Gruppenelemente und bilde dann immer Groß Delta 1 von dem Gruppenelement. Das ist jetzt ja, müssen wir einmal gucken, was sind diese Deltas? Diese Deltas sind Matrizen, die kann ich multiplizieren. Okay, ich multipliziere diese Matrix mit der Matrix M, die die richtige Größe hat. Das ist eine N1 kreuz N1 Matrix, die nächste ist eine N1 kreuz N2 Matrix, das geht. Was rauskommt, ist eine N1 kreuz N2 Matrix, die kann ich also multiplizieren mit einer N2 kreuz N2 Matrix, die, welche soll es sein? Delta 2 von g hoch minus 1, wenn ich mich nicht tausche. Ja. So. Ich habe gerade mit erklärt, warum diese Matrixmultiplikation hier sinnvoll ist. Da kommen also Matrizen raus. Dann summiere ich noch über alle Gruppenelemente. Da kommt auf jeden Fall wieder eine Matrix der Größe N1 kreuz N2 über C raus. So. Das ist also auch wieder ein Objekt. Und ich kann ja mit Hilfe von Matrizen, jedenfalls wenn das größenmäßig passt und so, Vektorraumhomomorphismen definieren. In diesem Fall sogar G-Modulhomomorphismen, weil sich das alles, wie wir sehen werden, auch noch mit der Wirkung von G verträgt. Das ist also alles ganz, ganz schön. Und zeigen, und das ist das, worauf ich mich später beziehe bei der Vorüberlegung. Wir zeigen, dass T, also dieses T, was M, T von M zuordnet, einen G-Modulhomomorphismus definiert von V1 nach V2. Ja, das klingt komisch, aber gemeint ist, dass man einen Weg findet, Vektoren aus V1 abzubilden, sodass dann Vektoren aus V2 rauskommen. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich das so sage. Wir zeigen, dass T ein G-Modulhomomorphismus, ich sollte vielleicht sagen, von V1 nach V2 beschreibt, als Abbildungsmatrix. Nee, auch nicht. Für jedes M beschreibt T von M einen solchen. Wir zeigen, dass für alle, das ist irgendwie nicht schön, für alle M aus. Wie kann ich das so hinschreiben, dass es kurz ist, aber trotzdem klar ist, was ich meine? Also zunächst mal kann ich jeder Matrix M eine solche Matrix T von M zuweisen. Und ich möchte zeigen, dass egal, was für ein M ich reinstecke, T von M auf jeden Fall eine Abbildungsmatrix ist zu einem G-Modulhomomorphismus von V1 nach V2. Das möchte ich machen. Ich möchte also nichts sagen über die Abbildung, die jeden M T von M zuweist. Also nicht über T, sondern ich möchte über die herauskommende Matrix etwas aussagen. So, das muss ich jetzt richtig entscheiden. Entschuldigung, manchmal muss ich zwischendurch laut denken. Wir zeigen, dass für jedes M eine Abbildungsmatrix
Das ist, glaube ich, das, was ich zeigen möchte. So, wie kann ich da anfangen? Das ist auch wieder lineare Algebra. Erstmal ist es eine Matrix der richtigen Größe, das ist gut. Denn für Matrizen der richtigen Größe haben wir ja eine, so eine Art Backrezept oder Bastelanleitung, wie man daraus Abbildungsmatrizen macht zu Vektorraumhomomorphismen. Und die Idee dabei ist, dass man Basen fixiert und dass man dann sagt, die Matrix, in dem Fall T von M, ist Abbildungsmatrix bezüglich der Basen B1 Hut und B2 Hut für einen durch die Matrix eindeutig bestimmten Vektorraumhomomorphismus von V1 nach V2. So, das heißt, eigentlich geht es nur um dieses G, G-Modulhomomorphismus. Vektorraumhomomorphismus ist okay, das ist lineare Algebra. Laut Nina, das kann ich dann also kurz machen an der Stelle, existiert ein Tau aus C, V1, V2 so, dass diese Matrix T in M, M ist jetzt halt das M, mit dem ich die ganze Zeit arbeite, dass T von M die Abbildungsmatrix ist für Tau bezüglich B1 und B2. Die Frage ist noch, warum das ein G-Modulhomomorphismus ist, also warum sich das mit der Wirkung von G verträgt. Und das ist das, was wir jetzt noch machen. Ich glaube, für mehr reicht die Zeit nicht. So, also streng genommen, wenn ich jetzt sage, ich mache das für alle M, dann müsste ich sagen, für jedes solche M gibt es in der linearen Algebra ein Tau M, was dazu gehört, wozu das die Abbildungsmatrix ist. So, und damit ich jetzt gleich die Notation so nicht mitschleppen muss, nehme ich mir ein festes M her. Sei M fest. Und Tau M. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich der Matrix noch einen anderen Namen geben möchte, die ich da gleich noch brauche. Nö, wir zeigen es einfach ganz stumpf.
Was denn hier noch zu zeigen? Wir haben gerade schon geklärt, Vektorraumhomomorphismus ist okay, es bleibt dieses G-Modul. Die G-Modul-Verträglichkeit zu zeigen. Das heißt, für alle G aus G müssen wir zeigen, dass egal ist, ob wir zuerst eine Tau abbilden oder ob wir zuerst wirken, so wie das Gruppenelement halt wirkt. Wäre jetzt also für alle G aus G und zeigen, V unter der Wirkung von G und das dann abgebildet mit Tau, ist das gleiche wie V abgebildet mit Tau und dann unter der Wirkung von G auf dem zweiten Vektorraum. Das kann man aber auch noch anders formulieren. Denn wie G auf den Vektorraum wirkt, ist ja festgelegt durch die Darstellung Delta 1 bzw. Delta 2. Und das, was hier steht, sagt, dass egal ist, ob ich zuerst Delta 1 von G bilde und dann mit Tau hintereinander ausführe, oder ob ich erst Tau ausführe und dann danach Delta 2 von G. Heißt also, Delta 1 von G, Stern Tau, gleich Tau, Stern Delta 2 von G. So könnte ich das auch formulieren. Und jetzt haben wir etwas, was wir zeigen wollen in der Sprache von Abbildung. Aber wir wissen ja, dass es eine Entsprechung gibt zwischen der Hintereinanderausführung von Abbildungen und der Multiplikation der entsprechenden Abbildungsmatrizen. Zu Tau haben wir eine Abbildungsmatrix, nämlich dieses T von M. Und für Delta 1 von G und Delta 2 von G, das können wir uns jetzt mal angucken. Da haben wir die großen Deltas.
Also fangen wir doch mal an.
Wir übersetzen das Ganze jetzt in Matrixsprache.
Schreibe ich einmal unten hin, nur damit wir wissen, was zu zeigen ist. In Matrixsprache heißt das Delta 1 von G Stern T von M. Das ist gleich wie T von M Stern Delta 2 von G. So, jetzt sieht es doch auf einmal gar nicht mehr so schlimm aus. Fangen wir an. Zeigen wir, was geht. Delta 1 von G, Stern T von M. Okay, was haben wir? Delta 1 von G kennen wir, ist diese Abbildungsmatrix. T von M ist dieses Gedöns, wo steht's? Da oben. Naja, da können wir doch jetzt, wenn wir uns angucken, was wir da bilden, können wir doch einfach dieses Delta 1 von G, was ja einfach so eine Matrix ist, die nur von dem kleinen G abhängt, da reinziehen. Dieses G ist ja fest. Vielleicht sollte ich es anders nennen. Ich mache mal sein H aus G. So, ich glaube, das ist dann nicht einfacher, dann erkennt man die Situation besser. Das heißt jetzt H und dieses H ist fest. Das hat nichts zu tun mit dieser Summe da oben, die über alle Gruppenelemente läuft. Also kann ich das da auch reinziehen und kann dann einfach schreiben, dass ich hier die Summe habe über alle G aus G und dann kommt erst die Matrix Delta 1 von H und dann kommt halt der ganze Rest. Stern Delta 1 von G, Stern M, Stern Delta 2 von G minus 1. So. Und jetzt kommt der Trick, den wir schon mal gesehen haben, dass wir nämlich jetzt hier hinten Delta 2 von H minus 1 und Delta 2 von H nochmal so künstlich dranhängen. Und dann können wir hier vorne zusammenfassen und haben Delta 1 von H mal G, hinten Delta 2 von H mal G hoch minus 1 und dann bleibt halt noch was übrig. Und da wir den Trick schon mal gesehen haben, werde ich jetzt nicht alle Zwischenschritte hinschreiben, sondern werde ein bisschen zusammenfassen. Dann haben wir Summe über alle G plus G, Delta 1 von H mal G. Das Bilden dieser Matrizen ist ja mit der Hintereinanderausführung, mit der Hintereinanderausführung von Abbildung bzw. mit der Multiplikation in der Gruppe verträglich, weil Delta 1 ein Homomorphismus ist. Deswegen funktioniert das so. Dann habe ich hier den Stern M. Dann habe ich hinten durch dieses künstliche H minus 1, was noch mit dabei ist, Delta 2 von H mal E hoch minus 1. Und ich habe aber ja geschummelt, ich habe ja hier hinten was angefügt und da ist jetzt noch was übrig. Und zwar Arzt. Ich gelobe Besserung bei meinem Tafelbild. Heute ist es wirklich unübersichtlich. Entschuldigung. Was ich hinten noch angeschaut habe, was noch nicht weg ist, ist Delta 2 von H. Okay. Das hier ist wieder unabhängig, dieser letzte Term ist unabhängig von dieser Summe, die hier passiert. Hier laufe ich über alle Gruppenelemente, hier habe ich nur ein festes Gruppenelement H. Und hier gucken wir jetzt nochmal hin, und da wir den Trick schon gesehen haben, muss ich jetzt nicht nochmal so ausführlich erklären, dass wenn wir über alle Gruppenelemente laufen, dass dann egal ist, ob wir einfach über diese Gs laufen oder über die Produkte H mal G mit festem H. Die Multiplikation mit einem festen Gruppenelement, immer von der gleichen Seite, ist eine Bijektion. Also habe ich jetzt hier vorne T von M stehen. Und hier entsteht Delta 2 von H. Wunderbar, fertig.
Das war die Vorüberlegung. Und da hören wir auf.
Mit der Vorüberlegung hören wir auf. Ich freue mich schon sehr drauf, dann nächste Woche zu benutzen, was wir da gezeigt haben und was wir, also wie wir arbeiten können mit dieser Einsicht, dass man jeder Matrix auf diese Art und Weise eine Abbildungsmatrix zuweisen kann für einen G-Modulhomomorphismus von V1 nach V2. Danke fürs Zuhören, danke für die Geduld. Dankeschön. Thank you.